Willkommen zu Klischee AD, dem realistischen Online-Business-Podcast. Ich bin Laura, Copywriterin und Copywriting-Mentorin und teile in diesem Podcast offen und ehrlich meine ungeschönten Business-Erfahrungen als Solopreneurin mit dir. Ja, willkommen zu einer bunten Podcast-Folge mit jede Menge verschiedene Themen heute und wieder mal sehr ehrlichen Einblicken. Ich habe heute nämlich eine Q&A-Folge für euch. Das heißt, ich hatte neulich einen Fragesticker in meiner Instagram-Story, wo ihr mir Fragen stellen konntet zu meinem Business allgemein, zum Copywriting im Speziellen, aber auch zu mir privat. Und es sind sehr, sehr viele tolle Fragen bei mir eingegangen, die ich euch heute beantworten werde. Unter anderem geht es um sinnvolle Anschaffungen für mein Business, welche Texte du als Anfänger wirklich brauchst, ob ich schon mal einen Kunden abgelehnt habe, wie viel ich wirklich arbeite und ob es auch schon mal einen Moment gab, jetzt nach 1,5 Jahren, in dem ich den Schritt in die Selbstständigkeit bereut habe. Also, wenn du die Antworten auf all diese Fragen hören willst, dann bleib heute unbedingt dran. Es kann sein, dass diese Folge heute ein bisschen länger wird als normalerweise, aber ich würde sagen, wir geben einfach Gas und steigen direkt ein in die erste Frage, beziehungsweise zwei zusammenhängende Fragen eigentlich zu meinem Design, also speziell zu meinem Instagram-Feed-Design einmal und zu meiner Website. Ich habe nämlich die beiden Fragen erreicht. Wie hast du dein aktuelles Design gefunden? Damit war mein Feed-Design auf Instagram gemeint. Und die zweite Frage, wer hat deine Website designed? Die ist so schön. Also danke erstmal für das Kompliment. Also zu diesen beiden Fragen muss ich sagen, ich bin ja selbst ausgebildete Grafikdesignerin, zumindest in der Theorie. Also ich habe wirklich nie so praktische Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, beziehungsweise wirklich reale Kundenprojekte in dem Bereich umgesetzt, aber ich habe eine Ausbildung, das vielleicht mal so zum Hintergrund. Also als ich wusste, ich will mich selbstständig machen, habe ich tatsächlich extra neben meinem damaligen Job noch diese Abendausbildung zur Grafikdesignerin eben angefangen. Und dann auch abgeschlossen, weil ich damals eben in dem Irrglauben war, Texten alleine reicht nicht aus quasi. Und deshalb eigentlich mit der Kombi aus Text und Design starten wollte und mich eben damit selbstständig machen. Also Kombi aus Texterin und Grafikdesignerin. Aber ja, dann kam ja alles anders. Das findet ihr auch nochmal in meiner letzten Podcast-Folge, wie ich meinen ersten Kunden gewonnen habe. Da bin ich ein bisschen auf das Thema eingegangen, dass ich mich ja direkt schon nach ein paar Wochen eigentlich voll auf das Thema Copywriting damals konzentrieren konnte und dann meine Grafikdesign-Leistungen für Kunden wieder komplett aus meinem Angebot rausgenommen habe. Aber rückblickend muss ich echt sagen, auch wenn ich jetzt nie wirklich aktiv Geld damit verdient habe, dass es mir trotzdem natürlich für mein eigenes Business extrem zugute gekommen ist oder immer noch kommt, dass ich eben auch Ahnung von dem Design-Thema habe. Und deshalb, ja, um die Frage zur Website erstmal zu beantworten, die habe ich komplett selbst designt und auch selbst gebaut, wobei wir jetzt hier nicht von irgendwie komplexen Programmierungen oder so reden, sondern ich habe mich bewusst in dem Bereich für Squarespace entschieden. Also das ist so ein Website-Baukastensystem wie WordPress, nur für mich persönlich war es noch intuitiver, sage ich mal, zu bedienen, beziehungsweise hat auch mir mehr Designmöglichkeiten geboten. Also genau, meine Website ist bei Squarespace und die habe ich komplett selbst designt und ja, genauso habe ich eigentlich auch mein Instagram-Design komplett selbst entwickelt, wobei das ein bisschen so ein längerer Prozess war, beziehungsweise auch viel rückblickend Trial and Error war, muss ich sagen, weil ja, erst eigentlich jetzt seit ein paar Wochen oder jetzt glaube ich schon seit so 1-2 Monaten kann ich sagen, dass ich wirklich 100% happy mit meinem Feed-Design bin und das jetzt auch wirklich eine Konstanz über einen längeren Zeitraum darstellt, sage ich mal, weil vorher hat sich das bei mir auch alle paar Wochen oder Monate immer leicht geändert oder manchmal sogar stärker geändert, also meine Branding-Farben, dieses Petrol in der Kombi mit diesem Gold-Orange, die sind in der Farbkombi tatsächlich immer gleich geblieben. Bin ich auch heute noch ein riesen Fan von diesen Farben und der Farbkombi, also das hatte ich nie das Bedürfnis, irgendwie das zu ändern. Da bin ich damals aber auch recht pragmatisch vorgegangen, also so Türkis, Petrol waren schon immer so meine Lieblingsfarben, sag ich mal, für die ich auch immer viel Komplimente bekommen habe, wenn ich sie getragen habe, dass es mir steht, dass es zu meinen Augen passt und so weiter. Deswegen, ja, kam mir da so als erstes diese Farbe in den Sinn, die ich unbedingt in mein Branding integrieren will. Und dann habe ich einfach gegoogelt bzw. geschaut, welche zweite Farbe passt denn gut zu diesem Petrolton und daraus ist dann eben dieses Orange, dieses Gold-Rostorange entstanden. Ja, und dann natürlich noch eine neutrale Farbe dazu, bei mir dieses Beige, ganz leicht cremefarben. Ja, und fertig eigentlich. Also bezogen aufs Instagram-Design habe ich am Anfang dann aber auch echt so ein paar Fettnäpfchen mitgenommen, muss ich sagen, weil ja, es eigentlich immer viel, viel zu unruhig war. Also ich hatte am ich habe quasi jeden Post neu designt immer. Also ich hatte keine festen Vorlagen, auf die ich immer zurückgegriffen habe, sondern ich habe jeden Post wirklich komplett neu designt und hatte da überhaupt keine wiederkehrenden Elemente eigentlich drin, halt immer nur die Farben. Aber sonst war es viel zu unruhig und vor allem auch immer viel zu vollgepackt. Ich habe am Anfang echt dazu geneigt, den Post einfach, also das Design, viel zu voll zu packen und zu überfrachten und dann vor allem auch noch mit Schnörkelschriften mit dazu. Ja, und irgendwann habe ich mich dann einfach gefragt, okay, wie kann ich das Ganze hier in meinem Feed ruhiger, klarer, minimalistischer gestalten? Ja, und daraus ist dann eigentlich einfach nur durch Ausprobieren und immer weiterentwickeln mein heutiges Branding, ja, mein heutiges Design entstanden, mit dem ich jetzt, wie gesagt, auch super, super happy bin. Also, was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann in dem Zusammenhang, weniger ist mehr. Also achtet unbedingt auf nicht nur wiederkehrende Farben, sondern wiederkehrende, konstante Elemente in den Posts, also immer zum Beispiel so bestimmte Emojis oder bei mir ist ja immer bei manchen Posts jetzt unten in der Ecke so ein freigestelltes Bild, meistens von mir selber, aber manchmal auch von anderen Themen, die zu dem Post passen. Und ja, so habe ich mir eben jetzt ein paar wiederkehrende, konstante Elemente aufgebaut und ja, vermeidet auf jeden Fall auch so gut es geht Schnörkelschriften, außer natürlich bei einzelnen Wörtern, aber ich habe dazu früher auch geneigt, immer viel zu viel in Schnörkelschriften zu schreiben, weil es ja irgendwie schön aussah, aber es macht das Ganze einfach nur super unleserlich und auch unruhig. Also Schnörkelschriften bitte sparsam verwenden. So, jetzt haben wir aber schon sehr lange über das Design-Thema gesprochen. Jetzt müssen wir fix weitermachen, dass die Folge hier keine Stunde lang wird. Also machen wir weiter mit dem nächsten Thema, mit der zweiten Frage. Was waren die größten Anschaffungen für dein Business? Welche Anschaffungen waren rückblickend die sinnvollsten und bereust du auch welche? Über die Frage habe ich im Vorfeld schon ein bisschen länger nachgedacht und ich muss sagen, ich bin zu dem Schluss gekommen, es gibt nicht wirklich eine teure oder große Anschaffung, die ich bereue. Ganz im Gegenteil eigentlich, alles, für das ich viel Geld investiert habe, hat sich für mich eigentlich immer gelohnt bzw. für mich ausgezahlt. Also außer Elopage vielleicht, aber da reden wir jetzt auch nicht von mega viel Geld, aber ja, dass ich zu Elopage gegangen bin, das bereue ich vielleicht ein bisschen. Ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also wer es nicht mitbekommen hat, das ist einfach ja granatenmäßig unterirdischer Support bei dem Laden, ja, und dann auch noch hohe Gebühren, aber da wollen wir jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Das ist das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bereue als Anschaffung, aber wie gesagt, sehe ich jetzt auch nicht als mega teure Anschaffung und ich kann es ja auch dann jetzt kündigen, dann, wenn das eine Jahr abgelaufen ist. Ja, aber wirklich sinnvolle Anschaffungen waren, sag ich mal, etwas teurere Software eigentlich, abgesehen von Elopage, beziehungsweise Programme halt wie Squarespace, was ich schon erwähnt habe, wo ich meine Website habe, ActiveCampaign, da gibt es ja auch überall günstigere Varianten, aber ich war echt froh, dass ich da sozusagen von Beginn an in was Gescheites investiert habe und dann keinen Stress habe, wenn ich irgendwann mal ja aus irgendwie so einem günstigeren Programm dann rauswachsen würde, von der Größe her einfach mehr Funktionen brauche und dann wechseln muss, dann irgendwie so einen Umzug machen von meinen ganzen E-Mail-Adressen und so. Also da bin ich froh, dass ich mich von Anfang an halt für die etwas teurere Variante ActiveCampaign entschieden habe. Dann der zweite Punkt sind natürlich bei mir so Wissen und Kontakte, habe ich es mal zusammengefasst, die ich mir gekauft habe. Also das war schon auch wirklich eine Stange Geld, die ich da ausgegeben habe, im Speziellen für eine Membership und zwei große Online-Kurse. Einmal zu Online-Business-Technik, dann zu Ads und allgemein zu Launch-Strategie, Launch-Automatisierung. Das, ja, waren meine drei großen Online-Kurse, die ich mir jetzt so für mich selber schon gekauft habe, die auch echt teuer waren, aber ja, die haben sich auf jeden Fall schon tausendfach gelohnt für mich, würde ich sagen. Deswegen bereue ich da die Investition auch auf keinen Fall. Das hat sich auf jeden Fall für mich ausgezahlt, gelohnt. Genau, dann ein großer Posten war bei mir auch noch mein erstes professionelles Brand-Fotoshooting letztes Jahr im Dezember. Das ist ein absoluter Traum für mich und in Erfüllung gegangen und hat sich definitiv auch gelohnt. Also die Bilder sind auf meiner Website, die nutze ich täglich auf Instagram, überall wo ich auftrete, also in der Story. Bei fast jedem Post seht ihr so ein Bild von diesem Fotoshooting. Also da bin ich echt froh, dass ich da auf so professionelle Bilder zurückgreifen kann und dafür wirklich auch eine Stange Geld investiert habe. Genau, und sonst fällt mir auch noch ein, alles was mit so Lichttontechnik, Halterungen zu tun hat. Also gutes Mikrofon hier, da habe ich eins von Tonor, dann meine externe Webcam von Logitech, meine ganzen Stative, einmal für den Boden, einmal für den Tisch, für mein Handy, das Ringlicht, dann natürlich mein MacBook, mein iPhone, mein iPad, also alles, was ich so jeden Tag nutze und wo mir einfach die Arbeit erleichtert, so an Technik, das ist auch auf jeden Fall Gold wert für mich, also allein schon die Apple-Nutzer kennen es, dass man so auf allen drei Geräten einfach super synchronisiert arbeiten kann und dass mein iPhone eine gute Kamera hat, mit der ich wirklich filmen kann. Also ich filme die ganzen Videos jetzt hier vom Podcast zum Beispiel auch alle mit meinem iPhone. Ich filme alle Reels einfach nur mit meinem iPhone und genau, da bin ich echt froh, dass ich da ein bisschen Geld investiert habe für ein neueres Modell und dafür jetzt wirklich eine gute Kamera habe. Also das sind so meine Investitionen, die sich für mich definitiv gelohnt haben. Und wie gesagt, die einzige, die sich nicht gelohnt hat, würde ich sagen, war Elopage. Aber ja, das, wie gesagt, war ja auch jetzt nicht ein Riesenberg Geld, den ich da in den Sand gesetzt habe. Deswegen würde ich das eigentlich auch da ausklammern in dem Fall. So, wir kommen zur Frage Nummer 3. Das geht jetzt speziell in die Copywriting-Richtung. Ich habe immer das Gefühl, Copywriting ist so ein Riesenberg, vor allem als Anfänger. Website, E-Mail, Social Media, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und in welcher Reihenfolge man welche Texte braucht und hat natürlich auch nicht viel Budget am Anfang. Womit würdest du raten, mit niedrigem Budget als erstes zu starten? So, die Frage, die fand ich super klasse, musste ich unbedingt mit reinnehmen, weil genau darauf, weil ich gemerkt habe, dass es eben so vielen Startern so geht und sie gar keine Möglichkeit dafür haben, beziehungsweise kein Interesse daran, direkt am Anfang irgendwie einen fünfstelligen Betrag für einen Copywriting-Komplettkurs auszugeben. Genau darauf basiert eigentlich mein Businessmodell und genau darauf habe ich aufgesetzt und ja, alle meine Produkte sind eigentlich genau darauf ausgerichtet, weil mit den Workshops aufgegliedert in einzelne Textarten, mit meinen E-Books zur Markenstimme, zu Formulierungsbeispiel, Wortschatzinspiration, meine Copy Collection und auch mit The Feedback Fast Track, mein Angebot, wo ich Texte zu kleinem Preis überarbeite, die ihr selbst schreibt. Das verlinke ich euch gerne alles auch nochmal in den Shownotes, schaut euch da gerne mal um. Aber zur eigentlichen Frage, also ich würde euch empfehlen, immer mit dem Herzstück, über das ihr wirklich eure ersten Umsätze machen könnt, zu starten und das ist natürlich die Sales Page und euch dann dazu auch noch einen Kanal auszusuchen, über den ihr den Traffic, also die Interessenten überhaupt auf die Sales Page locken könnt, also eine E-Mail-Liste oder einen Social Media Account und dann eben im dritten Step kann man den zweiten Kanal dazu nehmen, je nachdem wofür ihr euch im ersten Step entschieden habt, also wenn ihr erst euch für die E-Mail-Liste entschieden habt, dann könnt ihr im zweiten Step noch Social Media dazu nehmen oder wenn ihr erst Social Media habt, dann könnt ihr im zweiten Step die E-Mail-Liste dazu nehmen. Ja, und eigentlich ganz zu Beginn auch, aber spätestens um nach dem ersten Launch, sage ich mal, das Ganze noch so ein bisschen zu optimieren beziehungsweise noch authentischer auf euer Business wirklich maßzuschneidern, empfehle ich euch auch unbedingt dann, euch mit dem Thema individuelle Markenstimme auseinanderzusetzen. Da habe ich, wie gerade schon angekündigt, auch ein E-Book dazu. Aber genau, wie schon gesagt, verlinke ich euch alles nochmal in den Shownotes, aber Anfängern würde ich raten, mit der Salespage zu starten und parallel dazu einen Kanal, entweder E-Mail-Liste oder Social Media. Das, ja, würde ich sagen, bringt euch schon einen riesen Step voran und je nachdem, ja, wie dann eure Einnahmen dadurch steigen, könnt ihr dann natürlich auch in andere Kanäle dann wieder inspirieren. Investieren, genau, das wollte ich sagen. In andere Kanäle investieren und genau dann einen zweiten Content-Kanal da eben noch dazu nehmen. So zu, ja, soweit zu meiner Empfehlung. Und wir machen weiter mit der Frage Nummer 4. Nimmst du jede Anfrage an oder hast du schon mal einen Kunden abgelehnt? Finde ich auch eine spannende Frage. Also ich habe wirklich das Glück, muss ich sagen, dass mein Marketing, also es soll jetzt nicht irgendwie selbstbeweihräuchernd klingen, aber ich habe wirklich das Glück anscheinend, dass so mein Marketing, meine Außenwirkung anscheinend so gut funktioniert, dass ich eigentlich sowieso nur Kunden anziehe, die thematisch schon zu mir passen. Also ablehnen in dem Sinn von, du bist bei mir falsch, ich mache dein Thema nicht quasi oder ich biete deine Textart nicht an, das musste ich noch nie. Höchstens ist es dann mal so gewesen, dass man im oder nach dem Kennenlerngespräch von beiden Seiten vielleicht nicht zusammenkommt oder dass man im Gespräch schon gemerkt hat, da passt irgendwie die Connection nicht. Und genau, dann war es aber auch noch nie so, dass der Kunde gesagt hat, hey, ich würde gerne mit dir arbeiten und ich dann quasi sagen musste, nee, sorry, jetzt will ich nicht mehr, ciao. Sondern ja, es war eigentlich immer so, dass vom Kunden, wenn es im Gespräch schon nicht so gewiped hat von beiden Seiten, dann vom Kunden auch nichts mehr kam danach. Also es quasi dann einvernehmlich war, dass die Zusammenarbeit gar nicht erst zustande kam. Grundsätzlich muss ich aber zu dem Thema sagen, auch noch, ich habe ja einmal ein schriftliches Kontaktformular über meine Webseite, über das man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Und ich habe direkt auch eine Kalenderbuchungsseite für ein kostenloses Erstgespräch über Zoom. Also das sind sozusagen die beiden Möglichkeiten bei mir, dass man ein Gespräch vereinbart oder dass man mir schriftlich, dass man schriftlich ein Angebot anfragt. Was aber auch schon vorkam, dass mir jemand über das Kontaktformular quasi eine schriftliche Anfrage schickt, einfach nur mit seiner Telefonnummer und dazu schreibt, ich soll ihn bitte anrufen. Und ja, sorry, aber es wird nicht passieren, da bin ich wirklich rigoros. Das soll jetzt nicht irgendwie so, so krass abwertend oder so klingen, aber ich habe da echt so eine, also ich habe erstens eine Telefonphobie, also ich rufe niemanden an, niemanden, nicht mal irgendwie einen Arzttermin, um einen Arzttermin zu vereinbaren oder um Essen zu bestellen, also ich rufe niemanden an, grundsätzlich, ich kann das nicht. Und B, ist das ganze Vorgehen für mich so natürlich auch super ineffizient, weil warum soll ich meine Zeit mit einem Telefonat vertrödeln, sag ich mal, wenn derjenige dann vielleicht gar nicht hingeht in dem Moment, wenn ich ihn einfach so anrufe ohne Termin oder ja, es für ihn dann einfach gerade ungünstig ist und er sowieso nur fragt, ob ich irgendwie später nochmal anrufen kann oder nicht richtig bei der Sache ist. Außerdem weiß ich ja dann auch noch nicht vorher, worum geht's überhaupt bei dem Thema. Ich rufe sozusagen ins Blinde rein einfach an und kann mich auch überhaupt nicht darauf vorbereiten. Und genau, es gibt ja extra dafür das Kontaktformular bei mir, wo man eben schriftlich anfragen kann, nach einem Angebot direkt. Und es gibt eben die Möglichkeit, einen Zoom-Termin direkt zu vereinbaren für die, die natürlich mit mir persönlich sprechen wollen. Und da können sich beide auch einfach auf den Termin viel besser vorbereiten, auch seelisch. Ja, genau, deswegen weiß ich dann einfach schon vorher, worum es geht, kann mich darauf vorbereiten und dann ist alles gut. Also bitte nutzt doch einfach diese beiden Möglichkeiten bei mir und schickt mir nicht irgendwie einfach eine Telefonnummer. Ich werde nicht anrufen. Also das ist sozusagen das Einzige, wo ich mal einen Kunden irgendwie abgelehnt habe, beziehungsweise mich dann nicht zurückgemeldet habe oder ihm halt einfach geschrieben habe, er soll bitte einen Zoom-Termin vereinbaren oder mir schriftlich schreiben und dann kam auch nichts mehr zurück von ihm. Also das ist das Einzige, wo ich vielleicht mal jemanden abgelehnt habe, weil ich nicht telefoniere. Aber war es mir auch wert, muss ich ehrlich sagen. Also, wie gesagt, das ist so meine Grenze. So, ich biete schon das Zoom-Gespräch an, das ist so bei mir das höchste der Gefühle, aber ich werde niemanden anrufen. Gut, Frage Nummer 5. Die ist ganz kurz. Texte kurz oder lang? Okay, zum Hintergrund kurz bei der Frage geht es um den primären Text in Facebook und Instagram Werbeanzeigen, also quasi den Bildbeschreibungstext kann man es eigentlich nennen. Also wenn ihr euch das vorstellt, wie bei einem normalen Post, wenn ihr auf der Startseite durchscrollt, so werden ja auch dann die Ads dazwischen angezeigt. Und der Text, um den es hier geht, ist sozusagen dann die Caption von dem Post, also das, was bei Instagram unter dem Bild dann steht oder bei Facebook über dem Bild. Und ja, hier scheiden sich so ein bisschen die Geister, sag ich mal, ob man hier wirklich einen längeren Text schreiben sollte oder einen kürzeren, was da besser performt von der Ad her, was einfach besser funktioniert. Und meine Meinung dazu ist natürlich auch nur beruhend auf meinen persönlichen Erfahrungen. Also bitte Ad-Experten, steinigt mich jetzt nicht. Also ich habe da wirklich schon einiges auch ausprobiert, wenn ich Ad-Texte für Kunden schreibe. Und man kann es natürlich wie bei so vielen nicht pauschal alles über einen Kamm scheren. Also grundsätzlich liegt der Fokus gerade bei Ads natürlich schon auf dem Bild. Also alles Wichtige, sage ich immer, sollte in ein paar wenigen Worten schon auf dem Bild ersichtlich sein. Für den primären Text, also die Caption quasi, mache ich es dann für Kunden eigentlich so und auch für mich selbst eigentlich immer so, dass ich dann zwei verschiedene Varianten schreibe. Einen ganz kurzen Text mit nur 1 bis 2 Sätzen und einen so mittellangen, sage ich mal, mit so 2 bis 3 Absätzen mit Aufzählungen und Emojis natürlich mit drin, also nicht 3 Absätze Fließtext. Genau, und die werden dann quasi gegeneinander getestet oder ja, beide halt online gestellt und einfach geschaut in der ersten Zeit, welcher performt besser. Das kann man ja dann super in den Insights auch sehen bei der Auswertung und ja, entsprechend optimieren. Und genau, je nachdem, wer in den ersten Wochen, Tagen sozusagen besser performt, wird dann quasi weiter ausgespielt und der andere wird dann wieder rausgenommen. Genau. Aber ja, wie gesagt, pauschal kann ich das wirklich nicht sagen. Ich würde daher auf jeden Fall euch immer raten, es immer so 2 Varianten sozusagen zu machen, es gegeneinander zu testen. Und ja, ich persönlich würde eher dazu tendieren, dass die kürzeren öfter bei mir besser performen. Aber wir kennen alle Meta und wie schnell sich da etwas ändert. Also ich würde euch auf jeden Fall immer die Variante empfehlen, einen kurzen und einen längeren zu machen und beides auszuprobieren. Und wie gesagt, voller Fokus liegt auf jeden Fall in dem Bild oder auf der Grafik, also alles Wichtige unbedingt da direkt schon mit draufpacken, dass man allein von der Grafik, ohne wirklich den primären Text überhaupt zu lesen, schon weiß, worum geht es hier bei dieser Ad. So, und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Fragen für heute. Ich sehe schon, ich nehme schon ungefähr 20 Minuten auf. Also, ja, machen wir noch zwei Fragen. Die Frage Nummer 6, also es sind jetzt beides nochmal so ein bisschen Fragen auf Selbstständigkeit und Business ein bisschen bezogen. Einmal die erste Frage, wie viel arbeitest du, wie viel Zeit fließt wirklich in dein Business? Man sieht ja nach vorne immer nur den Outcome, aber nicht, was dann wirklich dahinter steckt. Ja, das finde ich auch super wichtig, mal auf das Thema einzugehen. Und ich muss aber sagen, dass das bei mir super schwankend ist. Also, dass ich es auch überhaupt nicht so pauschal beantworten kann mit, ich mache jede Woche immer 50 Stunden oder 40 oder 30. Weil ich einfach so ein Typ bin, wenn ich keinen Bock habe oder mich nicht gut fühle, gerade auch nichts Dringendes ansteht, dann arbeite ich einfach weniger. Und wenn ich richtig Bock auf ein Projekt habe, dann will ich am liebsten nur noch das machen und stürze mich da voll rein und sitze dann bis nachts am Laptop. Aber das hält mir natürlich auch immer nur ein, zwei Wochen am Stück durch. Und dann kommen bei mir immer wieder so Low-Phasen. Also bei mir geht es echt immer so hoch, runter, mal arbeite ich sehr wenig, mal arbeite ich sehr viel. Außerdem, ja, dieses Jahr auch bei mir nochmal verstärkt, weil wir gefühlt alle drei Wochen hier Besucher bei uns auf Zypern haben, was natürlich sehr schön ist, aber das muss ich natürlich auch in meiner Arbeitszeit immer so ein bisschen berücksichtigen, dass ich dann schaue, dass wenn wir gerade keine Besucher haben, ich dafür sehr viel arbeite, weil wenn dann Besucher da sind, dann kann ich natürlich auch nicht die ganze Zeit nichts arbeiten, weil dann würde ich das halbe Jahr nicht arbeiten. Aber ich versuche zumindest weniger zu arbeiten, wenn Besucher da sind. Und in diesem Jahr kommt auch noch dazu, wir haben im Herbst, im September, Oktober für uns eine sehr große Reise geplant, auf der ich dann wirklich 6 Wochen eigentlich so gut wie gar nichts arbeiten kann und auch will. Und genau, deswegen versuche ich aktuell die Zeiten, in denen wir keinen Besuch haben, total fokussiert zu nutzen und arbeite dann meist wirklich viel, also weit mehr als 8-9 Stunden am Tag. Dafür nehme ich mir dann aber öfter komplett frei oder mache auch nur ein paar Stunden am Tag, wenn dann Besucher da sind oder ja, wir bei geilem Wetter irgendwas geplant haben. Deswegen, ja, ich würde einfach sagen, um jetzt natürlich nicht nur so um den heißen Brei rumzureden, sondern konkrete Zahlen auch ein bisschen zu nennen. Durchschnittlich kann man wirklich sagen, ich mache meistens schon Montag bis Freitag so die regulären Zeiten. Also ich fange gegen 9 ungefähr immer an, so bis 12:30 und mache dann nochmal weiter so ab 13:30 bis so durchschnittlich würde ich sagen 17:30, 18 Uhr. Und wenn gerade wirklich sehr viel los ist oder ich richtig Bock habe auf ein Projekt, dann mache ich abends nochmal weiter. Also nochmal 19, 20 Uhr fange ich dann nochmal an und mache nochmal bis Open End sozusagen, also bis 23 Uhr, 0 Uhr vielleicht. Also zu, ja, normal bis entspannten Zeiten würde ich sagen, komme ich auf jeden Fall so auf die 40 Stunden die Woche, ganz normal. Aber wenn es wirklich mal eine stressigere Zeit ist, wenn irgendwie alle Projekte auf einmal anstehen, dann würde ich sagen, arbeite ich locker bestimmt auch mal 60 Stunden in der Woche. Aber wie gesagt, immer nur so einzelne Wochen oder mal ein, zwei Wochen und dann ist es auch wieder ruhiger bei mir. Also insgesamt auf jeden Fall sehr schwankend, aber ich würde sagen im Durchschnitt so 40 bis 60 Stunden. Und an der Stelle können wir auch gleich die letzte Frage noch mit anschließen. Die fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Gab es einen Moment, an dem du es bereut hast, dass du dich selbstständig gemacht hast? Also richtig bereut so auf gar keinen Fall, nein. Aber das ist ja bei uns auch so, dass das so, also dass der Start in die Selbstständigkeit bei mir auch direkt einherging mit der Auswanderung nach Zypern, dass das direkt zusammenhing und damit quasi für mich doppelte Freiheit bedeutet und sich quasi mein komplettes Leben einmal auf den Kopf gestellt hat. Also nie könnte ich mir jetzt nochmal vorstellen, angestellt zu arbeiten jetzt hier in der Situation, dass wir halt auch nach Zypern ausgewandert sind. Aber man muss natürlich auch sagen, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und auch war. Also wie schon in der Frage vorher gesagt, arbeite ich in normalen Wochen so 40 bis in stressigen Wochen 60 Stunden. Was aber noch dazu kommt zu dieser reinen Arbeitszeit, ist natürlich der Mental Load, nenne ich es mal, die restlichen Stunden in wachem Zustand sozusagen. Also ich kenne dieses Gefühl nicht mehr aus wie im Angestelltenverhältnis, einfach den Laptop zuzuklappen und so komplett Abstand nehmen zu können und dann quasi so in den Feierabend zu gehen und bis zum nächsten Morgen oder bis zum Montag halt nicht mehr an die Arbeit zu denken. Also egal, was ich sehe, höre oder denke, abends auf dem Sofa, beim Sport oder irgendwas in der Freizeit, hat bei mir immer irgendwas mit Business direkt zu tun und ich denke über Ideen nach, pausenlos oder mir fällt plötzlich was ein, beim Sport oder irgendwo in der Freizeit fällt mir plötzlich was ein, was ich sofort dann aufschreiben muss oder so. Oder ja, ich scroll natürlich auch privat viel durch meinen geschäftlichen Instagram-Account, sage ich jetzt mal. Deswegen ist bei mir schon das Ding, dass ich sagen muss, ich arbeite irgendwie nie nicht. Also ich arbeite irgendwie immer, allein schon so mental einfach so ein bisschen, auch wenn ich mich eigentlich gerade ausruhe. Und ja, das muss man natürlich schon so auch wissen und auch so wollen, sag ich mal, weil es ist wirklich so, dass du nie wieder, oder ja, ist so krass, will ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Es ist schon so, wenn ich mir dann wirklich mal bewusst sage, ich nehme jetzt eine Woche Urlaub, also dann wird es natürlich auch ein bisschen besser, aber man muss wirklich diesen Punkt beachten, dass man irgendwie immer ans Business irgendwie denkt, sei es nur unbewusst irgendwie im Hintergrund. Genau, und so einige andere Punkte kommen da auch noch dazu, zum Beispiel die auch meinem sehr schnellen Wachstum am Anfang geschuldet sind. Das hat auch schon einige Probleme mit sich gebracht, sage ich mal. Aber zu diesem Thema möchte ich unbedingt auch noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, die ich jetzt wahrscheinlich dann sogar gleich im Anschluss aufnehme. Deswegen ja, werde ich so auf diese Frage und auf Probleme, die ich bisher hatte in meiner Selbstständigkeit, auch noch mal in einer extra Folge eingehen und würde sagen, deswegen beenden wir jetzt nun an dieser Stelle auch das Q&A. Ich danke euch auf jeden Fall für die super, super Fragen. Ich hatte richtig Spaß beim Beantworten. Also das wird es definitiv auch immer mal wieder geben, jetzt regelmäßig bei mir. Also wenn ihr selber sagt, so hey, ich habe jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen, dass du Fragen sammelst, ich hätte auch eine Frage an dich gehabt, dann schreibt mir die gerne entweder jetzt sofort auf Instagram, dann kann ich sie gleich mir mit aufschreiben für mein nächstes Q&A oder guckt auf jeden Fall auch regelmäßig in meine Instagram-Story rein, weil da findet ihr auf jeden Fall dann regelmäßig diese Fragenbox, wo ich immer Themenwünsche oder Fragen halt für Podcast-Folgen sammle. Genau, so verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin, macht's gut!